Hallo, guten Nachmittag.
Herzlich willkommen zu meiner Session Elasticsearch und .NET. Vielleicht ganz kurz zu Beginn eine Frage. Wer hat alles schon mal mit Elasticsearch ein bisschen rumexperimentiert oder gespielt? Oder ja, so viele, okay. Dann haben Sie mir vielleicht was voraus, weil ich bin noch nicht so lange dabei, aber ja, vielleicht ist ja noch das eine oder andere Interessante dabei. Kurz zu mir. Mein Name ist Volkmar Rieger. Ich arbeite bei der Firma ACS Data Systems AG aus Südtirol und bin da seit fast 20 Jahren als Softwareentwickler tätig und betreue dort vor allem die individuelle Softwareentwicklung und arbeite auch mit den Application Frameworks in Delphi und in .NET. Ganz zu Beginn möchte ich mal erklären, warum ich mich mit Elasticsearch befasse und warum ich denke, dass es eine sehr interessante und spannende Datenbank ist. Das Ganze ging für mich los, als ich mir mal überlegt habe, wie es möglich wäre, eine bessere Suche für Webshops zu realisieren. Da gibt es gewisse Punkte, die ich gerne realisiert gehabt hätte. Zum einen hätte ich gerne eine Volltextsuche gehabt, die über die Artikel und die Artikelkategorien gleichzeitig sucht. Das Ergebnis sollte dann so sortiert sein, dass die besten Ergebnisse natürlich ganz vorne im Ergebnis auftauchen und natürlich sollte das Ganze auch eine hohe Performance aufweisen und dementsprechend die Resultate relativ flott und schnell liefern. Mittlerweile ist es ja so, dass viele Kunden sich eben Google oder Amazon als Vorlage nehmen und sagen, ich möchte meine Suche genauso haben. Das Ganze ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man das mit einem SQL-Server ohne irgendwelche Zusätze lösen möchte und dementsprechend habe ich mich dann auf die Suche begeben, um da etwas Passendes zu finden. Letztes Jahr auf der TechEd habe ich dann unter anderem die Session von Chandler Dahl besucht. Die hieß Best Practices for Scaling Web Applications. Unter anderem gab es da die Empfehlung, dass man halt seinen SQL-Server dadurch entlasten sollte, dass man speziell für die Suche eine Suchdatenbank verwenden sollte, die eben genau nur das macht und darauf optimiert und spezialisiert ist. Und als Empfehlung gab der Referent damals Elasticsearch an. Deswegen habe ich mir gedacht, schaue ich mir das Ganze mal genauer an und schaue mal, welche Vorteile das Ganze bietet. Die ich gefunden habe, sind im Prinzip diese hier. Der Vorteil gegenüber Standard SQL ist eben der, dass als erstes mal die Standardsuche eine Volltextsuche ist. Das heißt, wenn ich nichts einschränke, dann erhalte ich ein Suchergebnis, das über alle Felder in meinen Tabellen sucht und mir praktisch dann die geeigneten Records rausfindet. Ich bekomme die Möglichkeit, eine Suche tabellenübergreifend zu machen. Das heißt, ich bin nicht limitiert, dass ich nur in den Artikeln suchen kann, sondern ich kann einfach, wenn ich will, meine gesamte Datenbank durchsuchen und mir zurückgeben lassen, wo mein Text überall gefunden wird. Die Sortierung der Relevanz ist eben auch das Standardverhalten von Elasticsearch. Das heißt, wenn ich nichts speziell angebe, dann bekomme ich die Ergebnisse so zurück, wie Elasticsearch der Meinung ist, dass sie am relevantesten wären. Und das Ganze ist auch sehr performant und gut skalierbar. Jetzt, damit man das bewerten und analysieren kann, habe ich mir gedacht, mache ich mal einfach ein praktisches Beispiel. Dazu habe ich eine Datenquelle gebraucht, die ein bisschen mehr Datensätze enthält als Windows 2.3. Und deswegen bin ich mit der MovieSearch, habe ich mir vorgenommen, die MovieSearch zu machen. Die MovieSearch verwendet als Datenquelle die Daten der Internet Movie Database. Ich bin ein großer Filmfreund und deswegen war das für mich naheliegend. In dieser Datenbank gibt es unter anderem fast 6 Millionen Schauspielerverweise, nochmal ein bisschen mehr als 400.000 Regisseure und etwas mehr als 350.000 Filmtitel. Das Ganze habe ich dann mal aufbereitet und in eine Elasticsearch-Datenbank geladen und darüber dann so eine typische Suchmaske zusammengestellt, die die wichtigsten Funktionen zur Verfügung stellt, die man heutzutage von einer Suche erwartet. Das Ganze können wir uns auch ganz kurz mal live ansehen. Zwar sieht das Ganze so aus, wenn ich nichts suche und nichts filtere, dann bekomme ich einfach die Liste aller meiner Filme zurück. Wenn ich jetzt mal nach der Matrix suche, die zu einem meiner Lieblingsfilme zählt, dann kriege ich halt die reduzierte Anzahl meiner Filme, in diesem Fall 36, und ich kann praktisch über das Ergebnis blättern, zumal hier auf einer Seite immer nur 20 Einträge angezeigt werden. Und ich habe die Möglichkeit, mein Suchergebnis weiterhin zu filtern. Ich kann zum Beispiel hier festlegen, okay, mich interessiert nur der Director Andy Wachowski, und somit erhalte ich als Ergebnis meine 6 Matrix-Filme bzw. auch die Spiele dazu. Wenn ich mir dann einen Film selbst anschaue, kriege ich die Liste der Schauspieler, ich kriege die Liste der Regisseure, und wenn mich jetzt interessiert, was der Hugo Weaving sonst noch alles so gemacht hat, dann kann ich mir das ansehen und bekomme als Resultat eben eine Liste seiner Filme. Die kann ich zum Beispiel auch absteigen nach dem Jahr sortieren oder zum Beispiel auch nach der Bewertung einschränken und so weiter und so fort. Also im Prinzip alles, was man mittlerweile so von einer Suchmaschine erwartet. Und wie wir sehen, obwohl die Datenmenge doch jetzt nicht unbedingt klein ist, sind die Ergebnisse relativ flott, vor allem wenn man bedenkt, dass der Server, den ich hier jetzt gerade ansteuere, ist ein Azure-Server, nicht der größte, sondern ein ganz normales 4-Gigabyte-Modell, und der betreibt gleichzeitig meine Webseite und auch noch meine Datenbank. Okay, wobei das, was mich dann persönlich etwas überrascht hat, war der Aufwand für die Implementierung dieser ganzen Seite. Und zwar nicht im negativen, sondern im positiven Sinne. Die Suchmethode selbst, die diese ganze Funktionen, die wir eben gesehen haben, also die Fulltextsuche, das Filtern, das Sortieren, das Paging, die Analytics und die Anzeige der Details, das sind in der Summe ca. 60 Codezeilen. Und das finde ich recht überschaubar und relativ einfach zu bewerkstelligen. Schauen wir uns also mal ganz kurz an, was Elasticsearch überhaupt ist. Elasticsearch ist ein Open-Source-Projekt. Mittlerweile gibt es dazu auch eine Firma, die Elastic.co, die dieses Projekt aktiv betreut und eben auch kommerziellen Support anbietet, sollte man mal in die Bedrängnis kommen, einen solchen zu brauchen. Die Standardfunktion von Elasticsearch ist eben die Suche, und zwar die Volltextsuche. Aber neben dieser gibt es dann auch noch die Möglichkeit, über das Suchergebnis Analysen durchführen zu lassen. Als Beispiel, wenn ich eine Liste von Büchern habe, dann kann ich mir von Elasticsearch ermitteln lassen, welche Autoren denn in diesem Ergebnis, in dieser Ergebnismenge vorkommen oder auch welche Veröffentlichungsjahre. Elasticsearch ist dokumentorientiert, das heißt, ich speichere jetzt im ersten Moment einfach nur Dokumente in die Datenbank, ohne mich großartig um das Schema zu kümmern. Ich kann mich natürlich auch damit beschäftigen und Definitionen geben, wie meine Datenbankstruktur aussehen soll, aber wenn ich das nicht mache, dann versucht Elasticsearch das selbstständig und automatisch zu machen, um mir schon nach Möglichkeit ein gutes Ergebnis zu liefern. Um mit Elasticsearch zu kommunizieren, gibt es eine RESTful API. Das heißt, prinzipiell, wenn man einen Client oder einen Consumer hat, der HTTP-Requests abschicken kann und mit JSON-Dokumenten umgehen kann, dann kann man auch auf Elasticsearch zugreifen. Glücklicherweise gibt es für die wichtigsten Programmiersprachen auch ein bisschen komfortablere Clients, denn Strings zusammenbauen und dann wieder auseinanderparsen ist jetzt nicht unbedingt die effizienteste Art und Weise. Was noch ganz wichtig ist, Elasticsearch wurde von Beginn an so konzipiert, dass es eine verteilte Applikation ist. Das heißt, es ist sehr einfach zu horizontal skalierbar. Ich kann einfach mehrere Instanzen von Elasticsearch in meinem Netzwerk starten und die sind von Haus aus so konfiguriert, dass sie sich untereinander sehen und automatisch einen Search-Cluster bilden, mit dem ich praktisch dann zum ersten meine Performance steigern kann und zum anderen auch eine Ausfallsicherheit erreiche. Wenn ich das mache, dann werden Daten automatisch in meinem Cluster verteilt. Hier sehen wir ein paar Firmen, die mittlerweile Elasticsearch einsetzen. Ich persönlich finde Wikipedia recht spektakulär, denn wir wissen alle, wie viel Daten Wikipedia verwaltet. Und nichtsdestotrotz sind die Suchergebnisse doch relativ schnell beim End-User. Kommen wir zuerst zu ein paar wichtigen Begriffen zum Thema Elasticsearch. Die sollte man wissen, damit man ungefähr weiß, wie das Ganze funktioniert. Das ist eben zum Ersten dieser Cluster. Ein Cluster ist eine Gruppe von einzelnen Nodes. Jeder Node ist dann eine Elasticsearch-Instanz. Das heißt, immer wenn ich einen Elasticsearch-Datenbank starte, ist das ein Node. Und wenn in einem Netzwerk mehrere Nodes vorhanden sind, dann schließen die sich automatisch zu einem Cluster zusammen. Ein Node hat die Möglichkeit, mehrere Indexes zu verwalten. Ein Index ist im Prinzip so etwas Ähnliches oder das Gleiche wie eine SQL-Datenbank. Ich habe damit die Möglichkeit, mehrere Projekte mit einem Suchcluster zu verwalten und kann die schön voneinander trennen. Innerhalb von einem Index gibt es dann noch die sogenannten Shards. Das ist im Prinzip eine technische Einheit für Elasticsearch. Die wird verwendet, um die Daten automatisch über den Cluster zu verteilen. Da gibt es zwei verschiedene Typen. Zum einen sind das die primären Shards und zum anderen sind das die Replika-Shards. Die primären sind die, die die Daten, die ich der Datenbank übergebe, übernehmen und speichern. Und die geben diese gespeicherten Daten dann automatisch an die Replikas weiter. Das heißt, die Replikas können eigentlich nur verwendet werden, um dann Daten zu lesen. Das Aktualisieren wird automatisch vom System übernommen. Wenn man nichts ändert, dann erzeugt Elasticsearch automatisch 5 solcher Shards für jeden Index und für jeden dieser Shards nochmal automatisch eine Replika. In jedem Index gibt es dann eventuell mehrere Typen. Der Typ ist im Prinzip das gleiche wie eine Tabelle in einer SQL-Datenbank. Und jeder Typ besteht dann aus einer Reihe von Feldern. Wobei ein Feld ist dann so ähnlich wie die Spalte in einer SQL-Datenbank, kann aber nicht nur einen normalen Datentyp, wie zum Beispiel String oder Integer, sein, kann nicht nur ein normaler Datentyp sein, sondern es kann auch gleichzeitig ein Array sein oder aber selbst wieder eine Liste von Objekten oder ein Objekt. Die Dokumentation über diese Struktur von dieser Datenbank, die übernimmt das Mapping. Das heißt, damit kann ich mal anschauen, wie Elasticsearch meine Typen interpretiert hat oder meine Daten interpretiert hat, wenn ich kein Schema definiert habe. Und ich habe auch die Möglichkeit, mit dem Mapping selbst einzugreifen. Ich kann da zum Beispiel definieren, dass gewisse Felder in meinen Dokumenten nicht indiziert werden sollen oder aber welche Analyzer für die Analyse von den einzelnen Texten verwendet werden sollen. Und zu guter Letzt gibt es dann noch das Dokument. Das Dokument ist dann im Prinzip der Rekord, den wir aus der SQL-Datenbank kennen. Das ist im Fall von Elasticsearch ein JSON-Objekt, das ich über die REST API übergebe. Damit wir die Datenbank ausprobieren können, müssen wir sie natürlich zuerst mal installieren. Glücklicherweise ist das bei Elasticsearch nicht weiter schwierig. Schritt Nummer 1, und das könnte jetzt vielleicht den einen oder anderen erschrecken, Java 8 muss installiert werden. Dabei sollte nach Möglichkeit die Serverversion verwendet werden, die man von Oracle bekommt. Die läuft aber nur auf 64-Bit-Systemen. Man kann auch die normale Distribution verwenden, die man unter www.java.com erhält. Die ist dann nicht ganz so performant, aber man kann auch damit arbeiten. Schritt Nummer 2, wichtige Sache, es muss die Umgebungsvariable Java Home gesetzt werden. Diese Variable verwendet die Elasticsearch-Installation, um festzustellen, welche Java-Variante verwendet werden soll. Dabei ist wichtig, wenn man ein Update von Java installiert, dann müsste man anschließend dann auch diese Variable aktualisieren, damit das Elasticsearch dann ab dem Zeitpunkt mit der neuen Version läuft. Dann die eigentliche Installation besteht darin, dass man eine ZIP-Datei von der Seite www.elastic.com herunterlädt und diese auspackt. Damit ist der Großteil eigentlich schon erledigt. Man sollte nur noch zwei Sachen machen. Zum einen eben die Konfigurationsdatei anpassen. Das ist eine YML-Datei und die heißt Elasticsearch. Und darin empfehle ich, dass man den Clustername ändert. Dieser ist standardmäßig auf Elasticsearch und das bedeutet, wenn mehrere Entwickler in einem Netzwerk eine Elasticsearch-Datenbank starten, dann wird daraus automatisch ein Cluster geformt. Wenn ich das nicht möchte, dann empfiehlt es sich, diesen Namen etwa zu ändern, wie zum Beispiel Elasticsearch Volkmar, und damit stelle ich sicher, dass das nicht mehr passiert. Schritt Nummer 5 empfiehlt sich vor allem, wenn man auf einer Entwicklermaschine ist. Und zwar ist das der Schritt, dass man das Marvel-Plugin installiert. Das ist unter anderem eine Developer-Konsole, die man verwenden kann, um mit der REST-API zu arbeiten. Dabei ist wichtig zu wissen, dass die nur fürs Development kostenlos ist. Wenn man das Ganze auf einem Produktivserver einsetzen möchte, dann braucht es eine Lizenz dafür. So, dann können wir Elasticsearch starten und da gibt es zwei Möglichkeiten. Auf einer Entwicklermaschine empfiehlt es sich, die Elasticsearch.batch-Datei zu starten, denn die öffnet ein Konsolenfenster und darin sehe ich dann im Falle ein paar Ausgaben von Elasticsearch. Auf einem Server ist das nicht so optimal, da verwende ich dann das Service-Batch mit dem Parameter Install, die mir einen Windows-Service erzeugt, den ich dann ganz normal starten und über die Windows-Dienste verwalten kann. Und zum Schluss wollen wir auch sehen, ob das Ganze läuft. Und dazu verwenden wir einen Browser und öffnen die Adresse Localhost auf dem Port 9200, denn das ist der Standardport von Elasticsearch. Wenn wir das Marvel-Plugin installiert haben, können wir natürlich auch diese Seite öffnen. Wenn wir das nicht haben, dann reicht die erste Zeile. Als Ergebnis sollten wir ein JSON-Dokument bekommen, in dem ein paar Informationen über unseren Knoten drinnen stehen. Wie gesagt, um mit Elasticsearch zu arbeiten, braucht es die RESTful API. Das heißt, das ist das Kommunikationsmittel. Und da gibt es ein paar Kleinigkeiten, die man wissen sollte. Zum Ersten, wie Dokumente mit Hilfe von dieser API adressiert werden. Dazu verwendet man URLs, die folgendermaßen zusammengesetzt sind. Als Erstes gibt man praktisch die Adresse, den Host des Knotens an. In meinem Fall Localhost mit dem Port 9200. Als Nächstes folgt dann der Name des Index, dann der Name des Typs und ganz zum Schluss die Dokument-ID, die dann das Dokument selbst identifiziert. Wenn ich also ein Dokument speichern möchte, dann mache ich einen Put-Request auf genau so eine Adresse und übergebe als Body das JSON-Objekt, das ich praktisch an die Datenbank übergeben möchte, damit das abgespeichert wird. Zum Lesen mache ich genau das Gegenteil. Ich verwende wieder dieselbe Adresse und verwende ein GET und bekomme somit praktisch dann dieses Dokument zurück. Da wir ja auch Suchen machen möchten, braucht es noch ein paar weitere Sachen, und zwar die sogenannten Endpoints. Die stellen weitere Funktionalitäten zur Verfügung, die man braucht, um mit der Datenbank zu arbeiten. Der wichtigste ist klarerweise Search, denn mit Search starte ich meine Suche. Auch praktisch ist der Update-Endpoint, denn damit kann ich ein einzelnes Dokument eben aktualisieren. Ich kann mit Hilfe von Mapping eben das aktuelle Mapping ansehen und kann es eventuell auch aktualisieren und ändern. Und es gibt dann noch die sogenannte Bulk-API, mit der ich die Möglichkeit habe, in einem Request mehrere Dokumente gleichzeitig an die Datenbank zu übermitteln. Das ist eben wichtig, um die Performance bei den Inserts eben zu erhöhen. Also man kann da gleichzeitig Dokumente einfügen, aktualisieren und auch löschen. Wenn ich also eine Suche machen möchte, dann mache ich wieder einen GET-Request. Die Adresse ist ähnlich wie die des Dokuments. Ich definiere wieder den Namen des Knoten oder die Adresse des Knotens, den Index und eventuell den Typ und gebe dann den Search Endpoint als Einsprungspunkt an und übergebe den gesuchten Text mit Hilfe des Parameters Q. Hier sieht man auch schon, dass dieser Endpoint auf mehreren Ebenen funktioniert. Ich kann das zum einen auf der Ebene des Typs verwenden und somit reduziere ich die Suche auf diesen Typ. Ich kann das aber zum anderen auch auf den gesamten Index verwenden und somit bekomme ich aus all meinen Typen die Einträge, die Dokumente, die meinen Text enthalten. Schauen wir uns nur einfach ein paar Demos an, wie man mit dieser REST-API arbeitet. Dazu wechsle ich eben in meine virtuelle Maschine und verwende dieses Sense-Plugin, also dieses Sense-Modul, das eben Bestandteil dieses Marvel-Plugins ist. Ich habe da eine Reihe von Beispielen vorbereitet. Da gibt es zwei Varianten, die kompakte, die ich jetzt zeige, weil die Zeit ein bisschen knapp ist. Und dann im Fall die volle Variante, wo noch ein paar mehr Beispiele drinnen sind. Die können Sie dann zu Hause verwenden und ausprobieren. Okay. So. Schauen wir uns das Beispiel von zuvor nochmal an. Ich möchte ein Dokument einfügen. Das passiert eben, wie gesagt, mit einem Put. Und wenn ich das dann lesen möchte, dann mache ich auf dieselbe Adresse ein GET und erhalte somit mein Dokument zurück. Ich bekomme noch ein paar Informationen mehr, zum Beispiel, ob die Information gefunden wurde, welche Version dieses Dokument hat, die ID, der Typ und der Index. Wenn ein Dokument entfernen möchte, dann gibt es auch dazu eine Möglichkeit, und zwar gebe ich da das als Aktion des Delete mit. Und wenn ich dann jetzt nochmal nachlese, ob das Dokument existiert, dann bekomme ich Found ist gleich falsch, das heißt, das Dokument wurde gelöscht. Die Bulk API, die funktioniert folgendermaßen. Da ruft man, wie gesagt, als erstes einen Post auf den Typ, den man verwenden möchte, mit dem Endpoint Bulk. Und dann ist es so strukturiert, dass man immer in der ersten Zeile zuerst ein paar Informationen über das Dokument selbst geben muss. In diesem Fall die ID und die Aktion, wobei Index dafür steht, ich möchte es in meine Datenbank aufnehmen. Und darunter in der nächsten Zeile dann das eigentliche Dokument, das in die Datenbank übertragen werden soll. Gefolgt von der nächsten Zeile mit der ID und so weiter. Ich baue jetzt einfach mal zwei Tabellen auf und habe somit ein paar Daten, die ich durchsuchen kann. Okay, Suche Nummer 1. Ich suche praktisch in meinem gesamten Index nach dem Begriff Genius. Das heißt, ich ignoriere den Typ und suche alle meine Typen, durchsuche alle meine Typen. Und ich sehe hier, ich bekomme drei Ergebnisse. Einen aus den Heroes, den nächsten von den Villains und dann wieder einen aus den Heroes. Dieselbe Variante kann ich auch so machen. Ich definiere die Typen, die ich verwenden möchte. Die zwei Befehle sind jetzt in diesem Moment gleich, weil es nur diese zwei Typen gibt. Aber ich habe damit die Möglichkeit zu sagen, ich möchte zwar nicht alle Typen aus meiner Datenbank durchsuchen, sondern nur diese. Das heißt, ich kann es ein bisschen einschränken. Funktioniert genauso, kriege ich wieder drei Ergebnisse. Das ist die einfache Variante, um eine Suche zu starten. Es gibt dann natürlich auch noch die erweiterte Variante, mit der man viel mehr Möglichkeiten hat, Parameter anzugeben. Die funktioniert dann folgendermaßen, dass es ein Get-Request ist, wobei allerdings die Suche selbst, die Parameter für die Suche als Objekt mitgegeben wird. In diesem Fall hier mache ich eine Suche auf die gesamte Datenbank, durchsuche das Feld Class und möchte den Begriff Human finden. Wobei ich noch weiters spezifiziere, dass ich in meinem Suchergebnis nur maximal drei Dokumente zurückerhalten möchte und dass das Suchergebnis ab dem vierten Dokument startet, zumal meine Liste ja bei 0 anfängt. Ich sehe als Ergebnis, bekomme ich total 4, also es wurden 4 Einträge gefunden und bei Hits finde ich nur ein Element, weil ich ja gesagt habe, ich möchte ab dem vierten Element starten. Das heißt, mit dieser Total Size, mit dem Size und mit dem From kann man das Paging relativ leicht realisieren. Man kann auch Filter anwenden, das heißt, man ist nicht nur limitiert auf einen einfachen Query-String, man kann zum Beispiel auch einen sogenannten Term-Filter definieren, wobei der Unterschied zwischen einem Term und einem Query-String der ist, dass im Query-String habe ich die Möglichkeit, Wildcards zu verwenden und im Term hingegen muss ich definieren, welches Feld genau ich durchsuchen möchte und genau den Begriff, den ich in diesem Feld suchen möchte. Oder es gibt zum Beispiel auch einen Range-Filter, in dem ich sagen kann, ich möchte als Ergebnis eine Liste von Dokumenten, bei denen im Feld Movie ein Jahr eingetragen ist, das größer gleich 2005 und kleiner gleich 2010 ist. Wie gesagt, normalerweise werden die Daten automatisch nach der Relevanz sortiert, wobei bei dem Filter ist es so, dass praktisch Elasticsearcher keine Relevanz berechnen kann, weil ein Filter trifft entweder zu oder nicht zu. Das heißt, alle Daten sind effektiv relevant. Und wir sehen das auch im Ergebnis. Es gibt da eine Variable Score, die effektiv meine Relevanz ausdrückt und die ist in allen Fällen 1. Jetzt möchte ich meine Daten doch in eine andere Reihenfolge bringen und dementsprechend gebe ich als Sortierung dieses Sort an und definiere dort, dass ich als Sortierungskriterium den Real Name verwenden möchte. Wenn ich mir das Ergebnis nun ansehe, dann kommt als erster Eintrag der Anthony Edwards Tony Stark und als zweiter Eintrag kommt der Robert Bruce Banner. Und ich frage mich, warum das so ist. Weil nämlich der dritte Eintrag ist der Clinton Francis und so weiter. Das Problem hierbei ist eine Kleinigkeit, die man wissen sollte. Und zwar, dass Elasticsearch Strings automatisch in Terms zerlegt. Das heißt, dieser zusammengesetzte Text wird in vier einzelne Begriffe zerlegt und für die Sortierung wird dann einer dieser vier Begriffe verwendet. Das sehe ich, indem ich mir mit Hilfe dieses Parameters explain ein paar zusätzliche Informationen ausgeben lasse und darin wird dann beschrieben, für das Sort wird der Term Anthony verwendet. Und beim nächsten Dokument wird als Sortierungskriterium, wo ist es denn? Zu weit. Der Begriff Banner verwendet. Das heißt, er nimmt hier nicht Robert, der erste Term wäre, sondern er verwendet Banner, weil das der kleinste Term ist. Wie kann ich das umgehen? Da gibt es eine Möglichkeit, und zwar mit Hilfe des Mappings. Wie ich eben schon zuvor gesagt habe, prinzipiell muss ich das Mapping nicht definieren, aber es gibt Situationen, wo ich das dann trotzdem machen muss. Ich kann mir als erstes mal das Mapping ansehen. Das funktioniert mit Hilfe des Mapping-Endpoints und mit einem Get-Request. Und ich sehe hier, dass Elasticsearch sich die Dokumente angesehen hat und definiert hat, dass eigentlich alles Strings sind, bis auf die Movies. Die sind ein Long-Wert. Was hier interessant zu sehen ist, es steht in der Definition eigentlich nirgends, dass diese Movies eigentlich ein Array sind. Und das bedeutet, dass bei Elasticsearch prinzipiell alles, jede Eigenschaft ein Array sein kann oder nicht sein kann. Es muss nicht extra angegeben werden. So, ich möchte praktisch nun mein Mapping ein bisschen anpassen. Und zwar möchte ich da eine kleine Spezialität definieren, die Elasticsearch hat. Und zwar ist das sogenannte Multifield. Ich kann für ein Feld definieren, dass es verschiedene Varianten davon gibt. Das hat den Vorteil, dass eben dieses Feld nicht x-fach gespeichert wird, sondern ich habe das einmal in meinem Dokument drinnen und kann dann auf die verschiedenen Varianten zugreifen, indem ich gewisse Suffixe angebe. In diesem Fall definiere ich zum Ersten, ich möchte das Feld Name vom Typ String haben und unter Fields definiere ich noch eine weitere Variante, und zwar die Raw-Variante, die ich als not analyzed markiere und somit geht der Analyzer her und ignoriert dieses Feld automatisch und nimmt einfach den String so an, wie ich ihm übergebe. Jetzt möchte ich praktisch dieses Mapping so aktualisieren und führe es aus. Und das ist jetzt die zweite kleine Gemeinheit von Elasticsearch. Wenn man ein Mapping einmal definiert hat, beziehungsweise Elasticsearch das selbst gemacht hat, dann kann man bereits analysierte Daten nicht mehr anpassen. Das heißt, es gibt da jetzt kein Alter Table Change Field Type to irgendwas. Es ist ein bisschen doof, aber es gibt da Möglichkeiten, um da drum herum zu schiffen. Glücklicherweise ist eben das Einfügen von Daten in Elasticsearch sehr schnell und die einfachste Variante ist, dass ich meinen Index einfach komplett wegschmeiße, neu erzeuge, anschließend dann das Mapping definiere und jetzt wird es akzeptiert und zu guter Letzt diese Daten nochmal einfüge. Und wenn ich jetzt nochmal die Suche starte und die Sortierung nach dem Namen anfrage, dann bekomme ich effektiv den Anthony wieder als Ersten und den Clinton effektiv als Zweiten. Und wenn ich mir das Explain anschaue, dann sehe ich auch, dass jetzt für die Sortierung der gesamte String verwendet wird. Zu guter Letzt noch ganz kurz die Analytics. Wie gesagt, die Analytics geben mir eine Möglichkeit, weitere Analysen auf mein Suchergebnis durchzuführen. Ich habe hier mal drei eingebaut. Ich möchte zum Ersten eine Analyse machen auf den Term Movies, wobei hier nur drei Einträge maximal vorhanden sein sollen. Das definiere ich eben durch die Angabe von Size. Als nächstes möchte ich eine weitere Analyse haben auf die Klasse das Field Class. Und als dritten Punkt möchte ich noch eine Analyse haben, die habe ich jetzt hier Movie5Year definiert. Und zwar ist das nicht eine einfache Termanalyse, sondern ein Histogramm, das mit dem Intervall 5 arbeitet. Das heißt, ich bekomme nicht für jede einzelne Vorkommnis von den Movies einen Eintrag, sondern die werden jetzt gruppiert und zusammengefasst in Bereiche zu 5. Das heißt, ich bekomme Ergebnisse zwischen 2000 und 2004, zwischen 2005 und 2009 und so weiter. Ich führe das Ganze jetzt mal aus. und bekomme dann als Ergebnis zum einen mal mein Suchresultat selbst mit 6 Hits und zum anderen anschließend die Aggregations, die ich angefragt habe. Ich sehe hier, dass es als vom Typ her ist eine Liste von Buckets, also so Kübelchen, in die Daten eingefüllt werden. Und ich sehe hier, dass mein Eintrag 2012 insgesamt in sechs Dokumenten gefunden wurde. Mein Eintrag 2015 ebenfalls in 6 Dokumenten und mein Eintrag 2011 in 3 Dokumenten. Und hier, wie gesagt, das Move ist 5 Years. Hier sehe ich praktisch als Schlüssel 2000, wobei 2000 in diesem Fall gemeint ist 2000 bis 2004, weil ich ja einen Intervall von 5 angegeben habe. Dann als nächstes 2005 bis 2009 und so weiter und so fort. Ich kann hier zum Beispiel das Intervall ändern und als Einheit 10 angeben, dann bekomme ich jetzt nicht mehr 4 Einträge, sondern nur mehr 2 von 2000 bis 2009 und von 2010 bis 2019. Zu guter Letzt räumen wir den Index noch ein bisschen auf und schmeißen einfach wieder weg. So viel zum Thema REST API. Jetzt sind wir natürlich .NET-Entwickler oder die meisten wahrscheinlich sind .NET-Entwickler hier. Doch, also es sind ein paar .NET-Entwickler hier. Und die freuen sich normalerweise nicht darüber, wenn sie so magische Strings zusammenstellen müssen. Wir sind da eher gewohnt, dass wir Lambda-Ausdrücke haben, dass wir typisierte Klassen haben und dass uns der Compiler mitteilt, wenn wir Fehler machen. Und glücklicherweise gibt es auch eine Möglichkeit, diese ganzen Features mit Elasticsearch zu nutzen. Und zwar gibt es dazu ein Projekt, das heißt Nest. Nest ist ein NuGet-Package, das kann man sich installieren, indem man NuGet und Install Package Nest aufruft. Und die Dokumentation zu diesem Package, die gibt es unter nest.azurewebsites.net, wobei die jetzt nicht unbedingt sehr umfangreich und vollständig ist, sondern man findet da einfach eine Serie von Beispielen, die die grundlegenden Sachen erklären. Ist ein guter Startpunkt, aber man muss sich dann schon noch ein bisschen auf die Suche machen und zum Beispiel viel mit Stack Overflow diskutieren, um halt ein paar kompliziertere Sachen zu realisieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Connection machen möchte, dann erfolgt das ein bisschen Code. Der ist hier so aufgebaut. Als erstes definiere ich eine Liste von meinen Knoten, die in meinem Cluster vorkommen. Diese Liste übergebe ich an einen Connection Pool und diesen Pool verwende ich anschließend, um meine Connection Settings zu erzeugen, wobei ich da noch die Möglichkeit habe, einen Standard-Index mitzugeben, denn so spare ich mir das dann später, diesen immer wieder angeben zu müssen. Und abschließend erzeuge ich mir eine Elastic-Client-Instanz, indem ich diese Settings übergebe und habe damit nun einen Client, mit dem ich auf die Datenbank zugreifen kann. Die Mappings werden so ähnlich realisiert wie bei Entity Framework. Es gibt eben Eigenschaften oder es gibt eine Klasse, die prinzipiell meinen Aufbau des Dokuments definiert und ich habe die Möglichkeit mit Attributen noch weitere Informationen an diese Klasse zu übergeben. Hier konkret zwei Informationen. Zum einen verwende ich das Elastic Type, um zu definieren, dass mein Typ in der Datenbank nicht Hero heißen soll, sondern Heroes. Und zum anderen, dass die IDs für die Dokumente aus der Eigenschaft ID aus dieser Klasse gelesen werden sollen. Das zweite, was ich mache, ist, ich definiere für meine Eigenschaft Info die Elastic Property, dass dafür der Analyzer Englisch verwendet werden soll. Es gibt nämlich bei Elasticsearch die Möglichkeit zu definieren, dass in diesem Feld eine spezielle Sprache vorhanden ist und dann macht er so kleine Sachen wie zum Beispiel die klassischen Füllwörter wie und oder ein bisschen zu entfernen und das Ganze ein bisschen besser zu parsen. Eine Query zusammenzustellen sieht ungefähr so aus. Das ist auf den ersten Blick ein bisschen, sagen wir mal, verwirrend oder zumindest umständlich. Aber wenn man sich an den Syntax mal ein bisschen gewöhnt hat, dann kann man relativ gut damit arbeiten. Unterm Strich passiert nichts anderes als wie der Search Endpoint, den ich verwende. Dem gebe ich mal als erstes den Typ Hero mit, um ihn somit zu sagen, die Abfrage soll bitte in meiner Heroes-Tabelle landen. und dann baue ich praktisch dieses Konstrukt zusammen und gebe ihm praktisch, definiere, ich möchte eine Query machen, die dann folgenden Query-String verwendet und dieser soll Cap-Stern sein. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen in der Praxis an. Ich habe da auch ein Beispiel vorbereitet. Und zwar macht dieses Beispiel nichts anderes, als wie die wichtigsten Sachen, die wir soeben mit der REST API gesehen haben, nochmal auf Nest umzuschreiben, damit man eben sieht, wie man die einzelnen Sachen eben mit .NET realisieren kann und die Abfragen starten kann. Warten wir einen Moment, bis das Ganze geladen ist. Okay, also das Ganze ist so aufgebaut, ist eine einfache Konsolenapplikation, die einfach ein paar Klassen enthält, die dann die wichtigsten Sachen machen, wie zum Beispiel einen Index löschen oder eben dieses Mapping, dieses Multifield definieren, mit Hilfe der Bulk API Daten zu laden, ein einzelnes Dokument zu laden, anschließend verschiedene Suchabfragen zu konstruieren und ganz zum Schluss noch ein kleines Analytics-Beispiel zusammenzustellen. Ich gehe ganz kurz auf das Mapping ein, denn das besteht aus zwei Stufen. Es gibt da fürs Erste eben in meinem Common meine einzelnen Klassen. Ich habe es hier ein bisschen anders aufgebaut wie in dem Mapping in dem anderen Beispiel. Und zwar deshalb, weil ich so ein paar Möglichkeiten mehr habe. Ich definiere hier eine Characters-Klasse, die meine Basis schafft, weil zumal ja die Heroes und die Villains komplett gleich definiert sind. Und gebe dann eben Informationen wie zum Beispiel den Namen über diese Attribute weiter. Leider kann ich aber über die Attribute dieses Multifield nicht definieren. Das heißt, ich muss dafür die Fluent API verwenden. Und das Ganze funktioniert so, dass ich diesen Map-Befehl verwende und mir darin ein bisschen ein wildes Konstrukt zusammenstelle. Das sieht so aus, dass ich zuerst mal sage, okay, prinzipiell gehst du mir mal von den Attributen aus, die in der Klasse selbst definiert sind und dann überschreibst du mir die zum Beispiel mit dem Feld Name. Das möchte ich als Multifield definiert haben. Und zwar gibt es da die Fields einmal als String und einmal als String mit der Extension Suffix. Und hier bitte das NotAnalyze anwenden. Das heißt, das Definieren dieser Struktur ist eine Teilung zwischen den einfachen Sachen, die man über Attribute lösen kann, und dann ein bisschen komplizierteren Sachen, die man praktisch dann mit dieser Fluent API zusammenstellt. Das Laden von Daten, das ist das Falsche, das Bulkladen von Daten sieht dann so aus. Ich erstelle mir einfach eine Liste mit den entsprechenden Objekten und gebe diese dann anschließend an die Methode IndexMany weiter und somit werden praktisch dann all diese Objekte gleichzeitig in die Datenbank eingefügt. Und beim Search, wie gesagt, stellen wir uns die Suchausdrücke so mit Lambda-Expressions zusammen und nehmen wir zum Beispiel mal hier dieses, hier ist die Kombination aus From, Size und Sort. Ich sage eben praktisch, ich möchte eine Suche, wobei die Size soll 2 sein, das From soll 0 sein und als Sort möchte ich bitte eine Sortierung auf das Feld Name mit dem Suffix Raw haben. Ich lasse das Ganze mal kurz durchlaufen. Bekomme jetzt eine Reihe von Ausgaben, die dann halt zeigen, was praktisch die einzelnen Ergebnisse für diese Suchen sind. Dient jetzt, wie gesagt, weniger zur Demonstration, sondern mehr als Referenz, um eben zu sehen, später, wenn Sie sich die Beispiele holen, so macht man das, so macht man das andere. Okay, dann schließe ich meine zwei Datenbanken und öffne die andere Instanz. Okay. Kommen wir eben noch ganz kurz zu dem Demo von der Movie Search. Wie habe ich das Ganze aufgebaut und wie ist das Ganze strukturiert? Ups, zu weit. Dazu habe ich jetzt mal schon die Datenbank vorbereitet, weil das Laden geht zwar relativ schnell. Die Datenquelle selbst ist ca. 350 Megabyte groß, ist praktisch ein großes JSON-File mit den ganzen Objekten drinnen. Und das zu laden dauert auf meinem Laptop ca. 4 bis 5 Minuten. Schauen wir uns das Projekt kurz an. Das besteht aus 4 Assemblies. Das ist zum einmal diese Common Assembly. Die macht genau 2 Sachen. Die definiert mir als erstes mein Objekt, mit dem ich praktisch dann arbeite. Das heißt, diese Movie Database hat nichts anderes als einen Typ, der praktisch aus einer Serie von diesen Objekten besteht. Und ich habe dann noch eine kleine Hilfsklasse, die mir eine neue Instanz erzeugt und eben die auch weiß, wie mein Index heißt. Dann gibt es als ersten Schritt diesen Internet Movie Database Data Importer. Das ist ein Hilfsprojekt, das ich brauche, um praktisch die Dateien von der Internet Movie Database in eine halbwegs vernünftige Form zu bringen. Die sind nämlich folgendermaßen aufgebaut. Die bestehen praktisch aus einzelnen Tabellen, wobei, too big, okay, nehmen wir die Movies. Und die enthalten tab-separierte Felder. Das heißt, hier ist zum Beispiel die Liste der Movies, da steht vorne der Titel, dann anschließend das Jahr und dann nochmal das Veröffentlichungsjahr. Das heißt, aus diesen einzelnen Tabellen macht dieser Internet Movie Database Data Importer nichts anderes als wie eine große JSON-Datei, die dann geladen werden kann. Dieses Laden passiert dann im ES-Loader. Und der hat 2 Funktionen. Der lädt zum einen dieses JSON-Dokument und klappt sich praktisch die einzelnen Objekte und baut die in eine Liste in der, im Hauptspeicher auf. Das kann man natürlich viel effizienter machen, denn es macht wenig Sinn, zuerst 300.000 Filme zu laden und die dann Schritt für Schritt einzufügen. Aber zu Demonstrationszwecken klappt das. Und dann gibt es den Import, der nichts anderes macht, als zuerst den Index zu erzeugen, dann das Mapping zu definieren und dann in Blöcken zu 500 Filmen diese Filme praktisch mit dem Index Many in die Datenbank selbst zu übertragen. Was der eigentlich spannende Teil ist, ist das MVC-Projekt. Das ist die Webseite, die dann praktisch gestartet wird und darin gibt es dieses Elasticsearch Repository. Und alles, was praktisch auf dieser Webseite gemacht wird, was den Zugriff auf die Datenbank betrifft, wird von diesem Repository erledigt. Gehen wir es mal ganz kurz durch. Als erstes wird für die Anfrage ein Client erzeugt. Dann definiere ich noch, dass meine Ergebnismenge 20 Datensätze enthalten soll. Dann gibt es die wichtige und die Hauptmethode, das ist die Search-Methode. Und die bekommt ein Objekt übergeben, das praktisch die gesamten Informationen für die Suchabfrage enthält. Das schauen wir uns jetzt ganz kurz an. Ist im Prinzip recht banal. Es enthält einfach einen String mit dem Term, einen String mit dem Jahr, einen Double-Wert mit dem Rank, einen String für den Direktor, für den Actor, die Seite, die aktuelle Sortierung und so weiter und so fort. Das heißt, diese Daten werden von der MVC-Seite ausgeladen, wenn ich eine Suchanfrage starte. Mit diesem Ergebnis oder mit diesen Daten wird dann als erstes mal berechnet, auf welcher Seite ich bin, beziehungsweise mit welchem From, das ich starten muss. Das geht so, ist die Page definiert, dann berechne ich mir mit Hilfe dieser Page und der Page Size einen Startpunkt, andernfalls starte ich einfach mit 0. Dann stelle ich mir zuerst diesen Movie Descriptor zusammen. Das ist im Prinzip das, was ich erhalte, wenn ich hier in meinem Query String mit diesem Source-File-Source arbeite. Ich habe es rausgezogen, weil ich so die Möglichkeit habe, diese Suchanfrage Schritt für Schritt zu konstruieren, weil ich ja hier eine ganze Reihe von Parametern habe, die ich entweder setzen oder nicht setzen muss. Als erstes definiere ich auf jeden Fall mal das From, also mein Dokument, mit dem ich starten möchte, und die Page Size, damit ich praktisch mein gewünschtes Suchergebnis zurückerhalte. Dann habe ich hier eine Serie von Query und Filtern, die ich zusammenbaue. Das Ganze geht so, dass ich zuerst mal prüfe, ist mein Term, ist da irgendwas definiert? Wenn das der Fall ist, dann kontrolliere ich, wenn das Term Field Title ist, dann definiere ich einen Query String auf mit diesem Term, und zwar auf das Feld Title. Wenn hingegen dieses Term Field Type auf All steht, dann definiere ich einfach nur eine Query mit dem Term. Das gleiche mache ich dann für Director, für Actor, für Year, wobei ich hier keine Query String verwende, sondern einen Termfilter, weil ich da ja genau den Begriff habe, mit dem ich das Ganze einschränken möchte. Und beim Rank muss ich ein bisschen eine spezielle Sache machen, da muss ich ein Range definieren, weil ja praktisch das Rank nicht genau 1, 2, 3 oder 4 ist, sondern zum Beispiel 1,5. Und dementsprechend muss ich einen Bereichfilter definieren, indem ich sage, ich möchte alle Einträge haben, wobei die Bewertung größer oder gleich von meinem gewünschten Element ist. Das heißt, wenn ich nach dem Rank 2 filtere, dann bekomme ich alles, was gleich oder größer ist als 2. Als nächstes definiere ich dann auf diesen Ausdruck noch meine Aggregations, die ich haben möchte. Das sind eben, wie gesagt, diese einzelnen Analysen, die ich mache, damit ich da diese Combo-Boxen erstellen kann und befüllen kann. Ich definiere eine Analyse auf die Directors, ich definiere eine Analyse auf die Actors, wobei ich diese auf 35 Einträge beschränke, weil es ja Filme gibt, wo viele Actors drinnen sind. Und es können ja auch theoretisch viele Filme gefunden werden, und dementsprechend reduziere ich das mal auf sicherheitshalber 35. Dann möchte ich noch alle Jahre haben, und ich möchte ein Histogramm haben auf dieses Double-Feld, das Rank, wobei ich als Intervall 1 definiere. Das heißt, ich bekomme dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 als Werte. Abschließend muss ich noch den Filter selbst definieren, beziehungsweise Sortierung definieren. Und da schaue ich einfach nach, ob die gewünschte Sortierung Jahr ist. Wenn das der Fall ist, dann definiere ich eine Sortierung auf das Feld Year in der Reihenfolge Dashending. Wenn es hingegen eine Sortierung auf den Title gewünscht ist, dann sortiere ich das auf den Title, auf das Title Field, wobei ich da die Raw-Variante verwende, damit ich auch eine richtige Sortierung bekomme. Mit dem habe ich eigentlich alles zusammengestellt, was ich brauche, und ich starte nun praktisch mit dieser Anfrage meinen Search und bekomme daraus ein Suchresultat. Und dieses Resultat enthält die Informationen, die wir zuvor schon eben gesehen haben. Ich gebe da mal als erstes ein Modell, also ich gebe da ein Modell zurück, das dann verwendet wird, um praktisch die neue Seite aufzubauen. Da gebe ich zum einen den Request mit, damit ich praktisch dann die ganzen Filter wieder vorbefüllen kann. Ich gebe den Total Count mit. Ich gebe die aktuelle Seite mit, beziehungsweise die Anzahl der Seiten mit. Ich gebe die Hits zurück, die ich bekomme, und ich gebe dann noch meine Refines zurück, das heißt die Analytics, die ich gemacht habe. Es gibt dann noch eine zweite Methode, die ich brauche, und zwar ist das das Get. Das verwende ich immer dann, wenn ich die Detailseite von einem Film anzeigen möchte, und da bekomme ich praktisch nichts anderes als wie die Quelle des Dokuments und gebe die dann zurück. Das ist im Prinzip alles, was ich brauche, um die gesamte Seite zu realisieren. Natürlich, beziehungsweise im Controller drinnen sehen wir das Ganze. Für die Home-Seite verwende ich das Search. Für die Actor-Seite verwende ich auch das Search, wobei ich das nur aufrufe, wenn ich effektiv einen Actor übergeben habe. Dasselbe für den Director. Und für das Detail verwende ich das Get, um mir das Dokument eben zu laden. Natürlich sind die Views nicht ganz einfach. Ich habe die mit dem Bootstrap aufgebaut und habe da ein paar Partials erzeugt und so weiter. Aber das ist MVC, das ist Darstellungslogik, das hat ja im Prinzip nichts mit der Suche selbst zu tun. Starten wir das Ganze jetzt nochmal und schauen, ob das auch auf meinem Laptop noch funktioniert. Ich warte ein bisschen, bis Visual Studio sich entscheidet, mein Projekt zu starten. Und hoffe, dass es funktioniert. Und siehe da, die Ergebnismenge ist da. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal aktualisiere, dann bekomme ich die Antwort relativ schnell. Und wenn ich jetzt hier wieder nach meinem Film Matrix suche, dann kriege ich auch da relativ flott das Ergebnis. So, das war's, mehr oder weniger. Dann würde ich vorschlagen, go for it. Schnappen Sie sich die Examples. Ich werde die dann später, ich werde den Link zu den Examples dann posten und die gibt es dann auch von der Seite herunterzuladen. Dann möchte ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Hier eventuell noch meine Kontaktdaten, sollte noch jemand Fragen haben.